Ja, ihr lieben Geschwister, für heute Abend hat unser Bruder Lukas sich ein Thema gewünscht, mit dem ich mich auch immer wieder schon beschäftigt habe. Und ich denke, es ist vielleicht doch auch ein wichtiges Thema für einen solchen Rahmen. Und zwar geht es darum, was die Bibel über Buße, Bekehrung, Glaube und Wiedergeburt sagt. Da geht es also um den Weg zur Errettung, um den Weg zum Heil. Und die Bibel sagt uns eine ganze Menge Dinge darüber. Die Bibel gibt uns eine Botschaft, die uns auf der einen Seite zeigt, dass Gott selbst durch den Herrn Jesus alles getan hat, was zu unserer Errettung nötig ist. Dass Gott selbst seinen Sohn gesandt hat, seinen Sohn Mensch werden ließ, dass er sich bewusst für unsere Schuld und Sünde geopfert hat am Kreuz, dass er die Strafe getragen hat, die Gottes Gerechtigkeit für unsere vielen Übertretungen gefordert hat. Und von daher ist alles bereit von der Seite Gottes her. Und dennoch, damit jemand in den Genuss dieser Errettung kommt, damit jemand sagen kann, mir sind die Sünden vergeben, ich weiß, ich komme in den Himmel Gottes, ich bin ein Kind Gottes, dazu muss der Mensch auch ganz bestimmte Schritte tun. Die Bibel gibt uns Aufforderungen. Dringliche, ernste, liebevolle Aufforderungen des großen, gnädigen Gottes. Und drei dieser Aufforderungen möchte ich heute Abend mit uns behandeln. Und dann auch das Ergebnis. Die Aufforderung heißt, tut Buße oder kehrt von Herzen um. Immer wieder finden wir das in der Bibel, werden es sehen. Die Aufforderung heißt, glaubt an den Herrn Jesus Christus. Glaube, das ist also ein Imperativ, das sollen wir tun. Und das dritte ist, bekehre dich. Kehre um zu Gott. Diese drei Dinge gehören zusammen, damit am Ende jemand sagen kann, ich bin ein Kind Gottes. Unsere Verantwortung ist es, Buße zu tun, zu glauben und uns zu bekehren. Die Wiedergeburt kann ein Mensch nicht machen. Die Geburt eines Kindes Gottes ist ein unwahrscheinliches Wunder Gottes, das alleine Gott selbst bewirkt im Herzen eines Menschen. Aber er sagt uns, was unsere Verantwortung ist. Und das wollen wir heute Abend mit Gottes Hilfe vom Wort Gottes her in einigen Punkten behandeln. Das ist eines von den Themen, die im Grund unmöglich sind, in einem Abend zu behandeln. Von daher bitte ich um eure Nachsicht, dass ich manches nur sehr abgekürzt sagen kann, dass ich manche Bibelstellen sage, vielleicht ein bisschen zu viele auf einmal, aber ich hoffe, dass trotzdem die große Linie für uns alle deutlich wird. Warum ist das Thema wichtig, ihr Lieben? Ich hoffe und gehe davon aus, dass die meisten hier in diesem Saal fröhliche, dankbare Kinder Gottes sind. Die meisten wahrscheinlich schon viele Jahre. Es mag aber auch sein, dass es hier in diesem Saal Seelen gibt. Oft sind es gerade auch junge Menschen, die sich nicht sicher sind über ihre Errettung. Die vielleicht sogar sagen, ja, ich habe mich schon 5-mal bekehrt, aber irgendwie, ich bin immer noch nicht ein Kind Gottes. Ich habe zumindest das Gefühl nicht. Ja, das ist ja oft dann so eine Problematik, dass man gar nicht weiß, wo stehe ich eigentlich wirklich. Und dann haben wir die Situation, und das schließt natürlich jetzt auch ein bisschen an unser Thema von den Johannesbriefen, dass in der Endzeit vielfältig in vielen modernen Gemeinden ein verwässertes, menschlich verkürztes Evangelium verkündigt wird. Da ist es einfach nur, nimm Jesus in dein Leben auf und alles ist gut und du hast das Ticket in den Himmel fest gebucht. Und das ist natürlich verkürzt. Und wenn jemand auf eine solche Weise zu einer Entscheidung geführt wird, oftmals mit emotionalen Liedern, mit allen möglichen Appellen, dann kann es passieren, dass jemand sagt, ja, ich habe mich bekehrt, aber eigentlich ist jetzt alles genauso geblieben wie vorher auch. Da ist nichts verändert in meinem Leben. Und deswegen, es gibt heute manche Christen, die wissen nicht, wo sie stehen. Manche, die sind sozusagen mitten auf dem Weg der Umkehr irgendwo stecken geblieben oder auf Abwege geraten. Und vielleicht will uns Gott auch benutzen, solchen Menschen zu helfen. Auch dafür kann vielleicht dieser Vortrag eine Hilfe sein. Ja, wie gesagt, die entscheidende Initiative zur Errettung hat Gott ergriffen. Und das Erste, was eigentlich beginnt auf dem Weg des Glaubens, ist auch eine Initiative Gottes. Wenn ein Mensch überhaupt zur Bekehrung kommt, wenn er überhaupt anfängt, darüber sich Gedanken zu machen, dann hat Gott schon mal gewirkt. Gott redet zuallererst. Nicht der Mensch sucht Gott, sondern Gott sucht den Menschen. Es ist so, dass eigentlich am Anfang von diesem Prozess der Umkehr steht immer das Reden Gottes. Das Reden Gottes im Normalfall über sein Wort. Die Bibel spielt eine Schlüsselrolle, wenn jemand zum gesunden Glauben und zur Errettung kommen will. Der Glaube, der rettende Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aus Gottes Wort. So lesen wir das. Ja? Also wenn ich den Herrn suche, dann ist ein ganz entscheidender Punkt, dass ich die Bibel lese, dass ich Gottes Wort erforsche und bete darum, dass Gott mir sein Wort aufschließt und zu mir redet. Es kann auch sein, dass ein gläubiger Christ uns Zeugnis gibt oder auch ein Zeugnis vorlebt. Möglichst beides. Es kann auch sein, dass Menschen einfach durch den Geist Gottes in ihrem Gewissen getroffen sind und merken, etwas stimmt nicht in meinem Leben, es muss sich was ändern. Und irgendwann merken sie, ich muss mit Gott ins Reine kommen. Es gibt ganz unterschiedliche Wege. Und das möchte ich gleich auch sagen, wenn wir einfach darüber nachdenken, was bedeutet jetzt Buße, Glaube, Bekehrung, dann will ich keineswegs ein Schema aufstellen, wo dann jeder sagt, aha, alle diese Punkte müssen bei mir genauso gewesen sein. Ich sage euch mal eines ganz ehrlich, ich habe eine Bekehrung erlebt, die war da gar nicht idealtypisch. Ja, da war nicht so sehr viel Sündenerkenntnis da. Das war eine Bekehrung, wo ich nachher, als ich irgendwelche Zeugnisbücher gelesen habe von Charles Finney und anderen, die da so eine Bilderbuchbekehrung geschildert haben, habe ich gedacht, ich bin überhaupt nicht bekehrt. Da stimmt was mit mir nicht. Ja? Also man muss aufpassen, dass man da kein Schema draus macht. Trotzdem sind die Punkte, die die Bibel selber nennt, was Buße, Glaube und Bekehrung angeht, sind wichtig. Und bei jeder gesunden Wiedergeburt findet sich vom Grunde her eben Wesentliches dieser Dinge wieder. Nicht bei jedem im gleichen Gewicht. Ja? Manches kommt erst später, wenn man dann schon auf dem Weg des Glaubens ist. Und dennoch, es kann manchmal sein, dass bestimmte Punkte ein Hindernis sind auf dem Weg zur Wiedergeburt. Und da werden wir eben noch etwas ausführlicher drauf kommen. Also Gott hat alles getan. Gott hat seinen Sohn geopfert. Gott hat die Sündenvergebung bewirkt. Und zwar für alle Menschen vom Grundsatz her. Jeder ist eingeladen. Keiner ist ausgeschlossen vom Heil. Das Lamm Gottes hat die Sünde der ganzen Welt getragen. Aber wenn wir Frieden mit Gott und Rettung haben wollen, dann müssen wir dieses Rettungsangebot für uns persönlich annehmen. Niemand wird einfach automatisch gerettet, obwohl es immer wieder heutzutage falsche Lehrer gibt, die so etwas behaupten. Dass also auch irgendwelche Muslime oder Buddhisten in den Himmel kämen, weil sie aufrichtige Muslime gewesen wären. Ja, das ist Irrlehre, das ist Verführung. Denn der Glaube an den Herrn Jesus Christus und die Bekehrung zu dem Herrn Jesus Christus ist der Felsengrund des Heils. Ohne das gibt es keine Rettung. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, in dem wir gerettet werden müssen, als allein der Name Jesus. Und wir wissen ja, Jesus, Jeshua, heißt der Herr ist Rettung. Der Herr ist Rettung, der Ewige ist Rettung. Es war der Auftrag des Herrn Jesus, das war seine Lebensbestimmung und diesen Auftrag hat er erfüllt. Und das Evangelium, das eigentlich zentral ist, wenn wir errettet werden müssen, diese Rettungsbotschaft lautet, Gott hat seinen Sohn gesandt, Gott hat ihn beauftragt und der Sohn Gottes hat mit seinem Blut bezahlt für unsere Schuld. Der Himmel steht offen für jeden, der hineingehen will. Und dann kommt der Appell Gottes im Evangelium. Tut Buße, glaubt an den Herrn Jesus, bekehrt euch zu Gott. Und das wollen wir jetzt miteinander einmal kurz betrachten. Was bedeutet denn das? Nun, der Mensch ist ein denkendes, ein bewusstes Wesen. Gott hat uns einen Verstand gegeben, ein Bewusstsein unserer selbst, ein Gewissen, eine Denkfähigkeit. Und dafür tragen wir Verantwortung, ihr Lieben, was wir denken und wie wir denken. Und wenn wir tut Buße wörtlich übersetzen würden, dann würde es eben bedeuten, ändert eure Gesinnung, euer Denken radikal. Kehrt von Herzen um zu Gott. So würde ich das mal übersetzen. Ja? Sinnt um. Das ist die ganz wörtliche Übersetzung, aber damit können wir nicht so viel anfangen. Ja? Es geht um unsere Gesinnung, es geht um unser Herz, es geht um die Ausrichtung unseres Herzens. Und der natürliche, sündige Mensch hat eine verdorbene, verfinsterte Gesinnung. Das äußert sich hauptsächlich darin, dass er den lebendigen Schöpfergott aus seinem Denken so weit wie möglich ausblendet. Ja? Er sagt, ich bin schon in Ordnung mit Gott. Er sagt, und wenn ich irgendwas falsch mache, es gibt niemand im Universum, dem ich Rechenschaft schuldig bin. Das ist allein meine Sache. Ja? Und wenn ich dann im Grab bin, dann ist sowieso alles vorbei, dann redet niemand mehr über meine Schuld. Ja? Der Mensch verdrängt Gott aus seinem Denken. Er denkt selbstgerecht. Er denkt von sich gut und von den anderen schlecht. Wenn man den durchschnittlichen Sünder fragt, ob die Leute um ihn rum Sünder sind, dann sagt er, jawohl, eindeutig. Da muss man nur mal schauen, mein Chef, wie der mich immer in die Pfanne haut und der Nachbar, wie der mich verleumdet und überhaupt, ich werde von verschiedensten Menschen bösartig und ungerecht behandelt. Aber ich bin ein Lämmchen. Ich bin gerecht. Ich bin unschuldig. Ich bin ein guter Mensch. Wisst ihr, wenn man das jetzt in aller Summe aufaddieren würde, dann käme wieder raus, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Ja? Wenn du nämlich den Nachbarn von dem guten Menschen fragen würdest, was er von diesem guten Menschen hält, ja. Aber ihr merkt etwas. Wir verdrängen unsere eigene Schuld. Wir blenden Gott aus. Und dieses verkehrte, bösartige Denken, das muss sich ändern. Das ist Buße. Dass wir aufhören, selbstgerecht und gottlos über uns zu denken. Dass wir anfangen, uns und unser Leben und die Welt im Lichte Gottes zu sehen. Buße heißt ganz kurz, ich sehe die Dinge so, wie Gott sie sieht. Und nicht mehr so, wie ich sie gerne sehen möchte. Ja? Das ist meine ganz kurze Definition. Ja? Herzensumkehr. Wie gesagt, ein Mensch kommt eigentlich nur zur Buße, wenn er Gottes Reden hört. Das heißt, wenn er die Bibel, Gottes Wort in der einen oder anderen Weise auf sich wirken lässt. Von sich selber raus kommt der Mensch nicht auf den Gedanken, dass er Buße tun muss. Da muss Gott ihn darauf stupfen. Aber sobald wir etwas von Gottes Wort wissen und Gottes Reden gehört haben, haben wir eine Verantwortung. Deswegen tut Buße oder kehrt von Herzen um, ändert eure Herzensgesinnung. Das ist ja ein Aufruf an den Menschen. Da ist unser Wille gefragt. Da ist auch nicht gefragt, ich fühle mich nicht nach Buße. Das tun die meisten Leute nicht. Ja? Sondern es geht darum, ich erkenne die Notwendigkeit und dann entscheide ich mich. Und das gilt für den Glauben und die Bekehrung im Prinzip ganz genauso. Gott appelliert an den Menschen, an jeden Menschen. Ich möchte mal ein Beispiel erwähnen von dem, was Buße bedeutet. Es ist ganz interessant, wenn wir da lesen von dem König Josia, aus dem zweiten Buch Könige ist es, die Umkehr des Königs Josia. Josia war ja ein wirklich gottesfürchtiger König. Und er suchte den Herrn, aber er hat erst später eigentlich erfahren, was Gottes Gedanken und Gottes Wille war. Da wurde das Buch Moses gefunden, das Buch des Gesetzes im Tempel bei Reparaturarbeiten. Und dann wurde ihm dem König vorgelesen, was Gott eigentlich von Israel gewollt hat. Und dann ist interessant, wie Josia darauf reagiert. Wir lesen in 2. Könige 22, Vers 11 folgende: Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König gebot dem Priester Hilkia und Achikam, dem Sohn Schaffans, und Achbor, dem Sohn Michajas, und Schaffan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach: Geht hin und befragt den Herrn für mich und das Volk und für ganz Juda wegen der Worte des Buches, das gefunden worden ist. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der gegen uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht auf die Worte dieses Buches gehört haben, dass sie alles getan hätten, was darin geschrieben steht. Und dann die Antwort des Herrn in Vers 18: Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, sollt ihr so reden. So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte betrifft, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich gegen diesen Ort und seine Einwohner geredet habe. Und dann heißt es: So habe auch ich davor gehört, weil er die Kleider zerrissen und vor Gott geweint hat. Also dieser König Josia hat sein Herz nicht verhärtet. Das ist nämlich das Gegenteil. Das können wir auch machen. Dass wir sagen: Ich entscheide mich, die Worte Gottes an mir ablaufen zu lassen, wie Wasser an einer glatten Oberfläche. Ja? Wir können unser Herz hart machen, wenn wir das Wort Gottes hören, oder wir können uns entscheiden, uns unter dieses Wort Gottes zu beugen. Und Josia war betroffen. Er hat reagiert, er hat geantwortet, er hat es ernst genommen, was Gott gesagt hat, und hat gesagt: Wir müssen jetzt umkehren. Und das hat Gott überaus wohlgefallen, weil dein Herz weich wurde, weil du dich gedemütigt hast. Und das, denke ich, ein ganz gutes Beispiel von dem, was Gesinnungsänderung oder Buße bedeutet. Es bedeutet, dass wir unser Herz öffnen gegenüber dem Reden Gottes, anstatt es selbstgerecht zu verhärten und zu verschließen. Es bedeutet, dass wir uns entscheiden, die Worte Gottes uns zu Herzen zu nehmen. Wir lesen das auch im 5. Buch Mose. Da heißt es: Und als Mose dies alles zu ganz Israel geredet hatte, 32. Kapitel, Vers 45 folgende, da sprach er zu ihnen: Nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge. Und dann: Denn es ist kein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Ja, da liegt ein ganz großer Ernst darin, wie wir uns gegenüber den Worten des lebendigen Gottes verhalten. Und in Sprüche 23, Vers 26 sagt Gott: Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. All das spricht von Herzensumkehr. Das ist das, was Gott möchte, wenn wir sein Wort hören, dass wir Buße tun, heißt also, dass wir von Herzen umkehren und unsere Herzensgesinnung grundlegend verändern lassen durch Gottes Wort. Und es gibt auch etwas anderes. Das sehen wir auch bei Israel. Da lesen wir in Jeremia 7, Vers 23 von Israeliten: Aber sie gehorchten nicht und neigten mir ihre Ohren nicht zu, sondern sie wandelten nach den Ratschlägen, nach dem Starrsinn ihres bösen Herzens. Und sie wandten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. So kann der Mensch auch reagieren auf Gottes Wort. Und das ist genau das Gegenteil von Buße. Das ist Herzensverhärtung und sogar Verstockung. Und das ist ein ganz gefährlicher Zustand. Gott kann manchmal noch Geduld haben und jemanden aus so einem Zustand nochmal herausholen, aber es kann auch sein, dass da jemand dann unheilbar zerschmettert wird, wenn er sein Herz so gegen Gottes Reden verhärtet. Ja? Also wenn Gott redet, dann sind wir aufgefordert, wirklich auch zu antworten, und zwar mit Herzensumkehr. Nun, dieses tut Buße oder kehrt von Herzen um, das hat der Herr Jesus gepredigt. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, lesen wir in Markus 1. Das haben die Apostel verkündigt. Der Apostel Petrus hat gesagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. In Apostelgeschichte 3, Vers 19. Der Apostel Paulus hat es gepredigt und er, der Apostel des Evangeliums der Gnade, hat gesagt, in Apostelgeschichte 26, Vers 20, daher, König Agrippa, bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen, sondern ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollten Buße tun oder ihre Gesinnung grundlegend ändern und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Auch ganz interessant. Also Buße heißt nicht nur, dass ich meine Meinung ändere, sondern dem müssen Taten folgen, hat unser Bruder vorher klar gesagt. Ja? Es geht nicht nur darum, die Worte zu hören, sondern sie zu tun. Ja? Also das ist das Gebot Gottes. Der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 17, Vers 30, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, von Herzen umzukehren. Also wenn wir sagen wollen, also für mich ist Buße nichts, brauche ich nicht. Da müssen wir zur Kenntnis nehmen, der allmächtige Gott gebietet es allen Menschen, also auch dir, ganz egal wer du bist, wenn du noch keine Buße getan hast. Das ist Gottes Wille für dich. Da kann man nicht einfach sagen, ich überlege es mir noch, vielleicht mache ich das mal, vielleicht mache ich es auch nicht, sondern da, es hat Ewigkeitskonsequenzen, wenn wir diesen Aufruf verweigern. Ja, wenn jemand Buße getan hat, dann äußert sich das auch darin, dass man anfängt, Gott zu suchen. Der unbußfertige, natürliche Mensch will Gott so weit wie möglich von sich fernhalten. Das heißt nicht, dass er nicht zum Beispiel bereit ist, ein paar religiöse Übungen zu tun, ab und zu mal nach Lourdes zu pilgern oder einen Rosenkranz zu beten. Das kann man schon machen für Gott oder was spenden. Aber Gott soll unser Leben nicht bestimmen. Er soll so weit wie möglich wegbleiben von uns. Das ist der natürliche Mensch. Und in dem Moment, wo jemand anfängt, durch die Wirkung des Geistes Gottes Buße zu tun, da fängt er an, Gott zu suchen. Er wird jemand, der betet und Bibel liest, denn das ist der Weg, wie wir Gott suchen können. Und das ist das, was Gott möchte. Dahin möchte der Herr uns bringen. Wir lesen in Jesaja 55 diese ergreifenden Worte: Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Das ist doch so herrlich, dieser Aufruf. Gott möchte, dass wir ihn suchen. Gott möchte uns vergeben. Er wartet darauf. Aber wir müssen wirklich auch ihn suchen und unsere Sünden bekennen. Wir müssen umkehren. Wir müssen wirklich auch unsere falschen Gedanken verlassen, wie es da steht. Das ist genau Herzensumkehr oder Buße. Ja? Ich möchte vielleicht noch ein bisschen näher darauf eingehen, was beinhaltet eigentlich diese Herzensumkehr oder diese Gesinnungsänderung. Wie gesagt, keine vollständige Aufzählung, nicht, dass man sagen muss, das muss alles bei mir da sein, aber es sollte im Ansatz, sollten diese Dinge auch bei jemandem da sein, der von Herzen umgekehrt ist. Das allererste ist, wir geben Gott und seinem Wort Recht und erkennen an, dass wir in unserem bisherigen Denken und Handeln falsch gelegen haben. Das ist schon mal revolutionär, weil wie gesagt, der Mensch ist von Natur aus selbstgerecht und wenn man jemand sagt, du hast du da nicht Dreck am Stecken, dann sagt ich, nö, ich habe eine weiße Weste. Ja? Und dieses Abwehrdenken, dieses selbstgerechte, falsche Denken, das durchbricht echte Herzensumkehr. Wir sagen, wir geben Gott Recht und sagen, wenn Gott sagt, dass jeder Mensch ein verlorener Sünder ist, in dem nichts Gutes ist, dann gilt es auch für mich. Ich gebe das zu. Das ist ganz wichtig, dass wir Gott zugeben, dass er Recht hat und wir Unrecht. Und wenn wir immer noch sagen, ja, mein Weg war eigentlich ganz gut vor Gott, ich habe erkenne da keinen Grund, warum ich was ändern sollte in meinem Leben, dann fehlt etwas ganz Entscheidendes an der biblischen Buße oder Herzensumkehr. Wir erkennen an, dass wir in die Irre gegangen sind. Der Apostel Petrus sagt, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Und das steht ja auch in Jesaja 53. Ja? Solange wir noch sagen, mein Weg ist recht vor Gott. Da sind wir noch gar nicht am Anfang. Wenn das ein natürlicher Mensch sagt, ohne den Herrn Jesus. Und das andere ist, es geht noch einen Schritt weiter. Wir erkennen vor Gott an, dass wir verlorene Sünder sind, die den Tod, die Gottes Gericht verdient haben. Wisst ihr, ich denke, die meisten Menschen werden noch anerkennen, naja, gut, so ein paar Sünden habe ich schon auf dem Kerbholz. Ja? Aber die wird Gott ja wohl irgendwo tolerieren. Und ich habe ja auch ein paar gute Taten. Ja? Das ist ja meistens so wie im Islam, diese Irrlehre, die hat der natürliche Mensch normalerweise mit der Balkenwaage, ja? Wo er sagt, naja gut, das sind schon so ein paar Sachen, die sind wahrscheinlich Sünden. Aber ich habe ja so viele gute Taten getan. Also dann wiegt es meine Sünden weitaus auf und Gott lässt mich bestimmt in den Himmel. Nur solange du noch eine einzige Sünde auf dir und an dir hast, kommst du ganz gewiss nicht in den Himmel. Da geht es nicht um die Balkenwaage, was mehr oder weniger ist. Ja, und deswegen dieses falsche Denken, wir müssen anerkennen, ich habe nicht nur einige Fehltritte begangen, sondern ich bin ein Sünder. Ich bin jemand, der grundlegend verkehrt denkt und lebt und der auch gar nicht anders kann. Ja? Also wir haben nicht nur Sünden, sondern eine Sündennatur, die durch und durch verdorben ist. Wisst ihr, und dafür ist es notwendig, dass wir die Maßstäbe Gottes anerkennen. Ich denke immer wieder, nach menschlichen Maßstäben gibt es wirklich gute Menschen. Ja? Die haben niemanden umgebracht, die haben selten gelogen, natürlich nicht nie, ja? Jeder Mensch ist ein Lügner, aber selten. Die haben vielleicht keine großen gesellschaftlich geächteten bösen Taten getan. Ja? Ein guter Mensch, ein anständiger Mensch, eine Stütze der Gesellschaft. Aber das ist nur, solange wir die Dinge mit menschlichen Augen sehen, mit menschlichen Maßstäben messen. Wenn wir Gottes heilige Maßstäbe anlegen, dann werden auch die besten Taten der besten Menschen zu Sünden. Warum? Weil sie unabhängig von Gott mit Stolz und Selbstgerechtigkeit getan werden. Ja? Weil der Mensch ein eigensüchtiger Rebell ist, der gerne Gutes tun will ohne Gott. Und es geht gar nicht wirklich. Ja? Also nach Gottes Maßstäben ist tatsächlich kein Mensch gut und niemand tut irgendetwas Gutes, das 100% gut wäre. Ich vergleiche das immer mit den Maßstäben, wenn wir vielleicht eine Hausfrau ihre Küchenarbeitsplatte anzieht, die hat sie gerade schön sauber gewischt und dann sagt sie, die ist sauber. Und dann kommt irgend so ein Mensch her und nimmt mal ein Mikroskop und guckt genau diese Küchenarbeitsplatte an und die wimmelt von Bakterien und Viren. Ja? Versteht ihr? Sauber ist immer eine Frage des Maßstabes, den ich anlege. Und Gott legt einen genauen Maßstab an, viel genauer als unser. Und deswegen ist jeder Mensch vor Gott ein Sünder und das müssen wir anerkennen, damit wir wirklich Gottes Weg der Errettung auch annehmen. Und das nächste ist, wir müssen anerkennen, dass wir wirklich den Tod verdient haben, das Gericht Gottes. Und auch da gibt es erstaunlich viele religiöse Menschen, die sagen, wie kann Gott so ungerecht sein, wegen den paar Sünden uns in die Hölle werfen zu wollen. Ihr Lieben, so können wir nicht gerettet werden. Solange wir noch auf der Position des Anklägers sind und Gott zur Rechenschaft ziehen für seine angebliche Ungerechtigkeit, da sind wir völlig falsch. Da denken wir, wie ein Rebell, wie ein Sünder denkt. Ja? Ich muss zuallererst mal anerkennen, Moment, Gott ist im Recht und ich bin im Unrecht. Das ist ganz entscheidend. Ja? Gott hat ein Recht, jeden Menschen, der die Leihgabe des Lebens missbraucht hat, um Gott beiseite zu schieben, eigenmächtig und sündig zu handeln, er hat ein Recht, diesem Menschen das Leben wieder zu nehmen. Das ist nicht unser Leben, ist nicht unser Eigentum, es ist eine Leihgabe von Gott. Und wenn ich sie missbrauche, dann wird sie mir weggenommen. Das ist nur richtig so. Ja? Wenn wir uns überlegen, dass der allmächtige Gott, der das Universum regiert, ungerecht handeln und Sünde tolerieren würde, dann wäre das ganze Universum vom Zusammenbruch bedroht. Das geht gar nicht. Ja? Gott muss gerecht sein. Und deswegen muss er auch jede Sünde richten. Und deswegen muss er auch mich richten. Und es gehört mit zur Buße, dass ich anerkenne, Gott hat Recht, wenn er mich verurteilt. Und dann haben wir ein Problem. Und genau dahin will uns Gott bringen, dass wir merken, ja, wenn das so aussieht, dann bin ich ohne Gottes Eingreifen ein verlorener Mensch. Und genau das, diese unangenehme, uns vielleicht gefühlsmäßig nicht besonders sympathische Erkenntnis, will Gott bei uns erzielen. Und dann merken wir, was unsere Sünden und Übertretungen wirklich sind, und wir sehen sie auch im Licht Gottes. Wisst ihr, wir sind ja Weltmeister darin, unsere Sünden zu verharmlosen. Ist doch alles nicht so schlimm. Ja. Klar, ich habe den da gemobbt im Internet und ihm alles Mögliche geheißen, aber das war ja nur ein Spaß, das war nicht schlimm gemeint, ist doch nicht so schlimm. Ja. Dass sich aufgrund solcher Dinge vielleicht jemand anders umbringt, weil er die Schmach gar nicht ertragen kann und so verletzt wurde, das interessiert uns nicht. Ja, wir verkleinern die Folgen unserer Sünden, und Gott führt uns dahin, dass wir merken, jede Sünde gegen meinen Mitmenschen ist schwerwiegend. Und jede Sünde, die ich begehe, begehe ich zuallererst mal gegen Gott. Ja? David sagt, an dir allein habe ich gesündigt, o Herr. Ja? Und das war die Sünde gegen den Uriah. Und trotzdem sagt er, Herr, an dir allein habe ich gesündigt. Du bist der Gott, der mir so viel Gutes getan hat. Und dass ich das getan habe, das war grenzenlos böse gegen dich. Ja? Und dieses Gott Recht geben, dieses Bewusstsein, dass Sünde eben nichts Harmloses ist, das möchte Gott bei uns bewirken, wenn er uns in die Herzensumkehr führt. Und der nächste Schritt ist, dass wir bereit sind, mit jeder von uns erkannten Sünde zu brechen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo oftmals die Bekehrung scheitert. Wo oftmals das Durchdringen zur Wiedergeburt scheitert, dass wir in bestimmten Lieblingssünden gefangen sind und wir sind nicht bereit, sie zu lassen. Wir haben zum Beispiel in unserem Bekanntenkreis gewisse junge Leute, die leben zusammen mit einem anderen Menschen, wilde Ehe, und sie sagen, sie sind Christen, sie sagen, sie sind bekehrt, aber sie wollen davon nicht lassen, von dieser sündigen Beziehung. Ja, und da muss man ganz klar sagen, erstens mal, natürlich sind sie nicht bekehrt und nicht gerettet, wenn sie noch in dieser Sünde leben. Und das andere ist, solange sie das nicht loslassen, werden sie nie zur Wiedergeburt kommen. Weil Gott macht da nicht mit. Wenn wir sagen, Herr, ich bin bereit, 25 Sünden zu lassen, aber die will ich weitermachen, gibt es keine Errettung. Ja? Und das sind zum Beispiel Dinge, die heute von manchen falschen Evangelisten anders gesehen werden. Ach, bekehr dich ruhig einmal. Ja, es gibt moderne Leute, die sagen, ach, man kann so ein Pärchen, was in wilder Ehe zusammenlebt, ruhig mal taufen. Tauft sie doch, ist doch in Ordnung. Dürfen ruhig hier bei uns in die Gemeinde kommen, sind herzlich willkommen. Irgendwann merken sie es schon und heiraten. Ja. Aber das ist nicht göttlich. Gott nimmt es genau mit diesen Dingen. Also Bruch mit jeder Sünde, das heißt, ich muss die Bereitschaft haben. Wisst ihr, manchmal haben wir nicht die Kraft. Manchmal sind wir Gebundene, sei es jetzt das Rauchen oder irgendeine Sucht oder irgendeine sündige Gewohnheit. Da brauchen wir den Herrn dazu. Da kann man nicht sagen, ja, ich muss erst in meinem Leben aufräumen und ganz anständig werden, dann bekehre ich mich. Das ist ein klassischer Fehler. Ja? Das, was Gott von uns möchte, ist nicht, dass wir alle unsere Sünden unter die Füße kriegen, bevor wir uns bekehren, sondern dass wir bereit sind, hier im Herzen von jeder Sünde zu lassen. Gott muss uns die Kraft geben, sie wirklich zu überwinden. Aber wenn ich sie festhalten will, dann handelt Gott nicht. Ja? Wir können mit Gott nicht spielen. Das sind zum Beispiel so Punkte, die wirklich auch seelsorgerlich oft ein Problem sind. Und das nächste ist genauso ein Problem. Herzensumkehr bedeutet nämlich, ich unterwerfe mich der absoluten Autorität Gottes. Ich übergebe mein ganzes Leben in die Hand Gottes. Und da haben auch ganz viele moderne Menschen Probleme. Ja? Aber schaut mal, was ist denn der Kern von Sünde? Der Kern der Sünde ist, dass der Mensch, dieses Geschöpf, das auf in der Abhängigkeit von Gott leben sollte, dass der Mensch gesagt hat, ich nehme mein Leben in die eigene Hand. Ich lebe mein Leben selber und kein Gott hat mir da was reinzureden. Das ist blanker Aufruhr, Rebellion gegen Gott. Und wenn jemand zur Umkehr kommt, dann muss er diese Unabhängigkeitserklärung, diese Rebellion, diese Abtrünnigkeit von seinem Gott bewusst rückgängig machen. Ja? Gott ist die absolute Autorität im Universum. Er ist der Allerhöchste. Er ist der Herr. Und Herr heißt, er hat das Sagen. Und wenn ich sage, Jesus ist mein Herr, dann bedeutet es, wenn ich es ernst nehme, der Herr Jesus hat die absolute Verfügungsgewalt über mein Leben. Und wenn er möchte, dass ich leide, dann leide ich. Wenn er möchte, dass ich verspottet werde oder vielleicht umgebracht werde, dann geschehe der Wille des Herrn. Ja? Und das predigt man heute leider nicht mehr so. Der Herr Jesus selber war da ganz klar. Er hat gesagt, bevor du den Turm baust, überschlage die Kosten. Aber heutzutage wird gesagt, komm zu Jesus und alles wird ganz wunderbar werden. Du hast ein tolles Leben, du kannst ruhig so weiterleben wie bisher, aber du hast zusätzlich ein gutes Gewissen und den Freifahrtschein in den Himmel. Ich übertreibe das ein bisschen, aber das ist Verführung, Endzeitverführung. Ja? Und die Bibel sagt, Umkehr, Herzensumkehr bedeutet, ich unterwerfe mich dem allerhöchsten Gott. Jesus Christus ist mein Herr. Ja? Die Bibel sagt nicht, glaube an Jesus, sondern in der einen Stelle, da kommen wir gleich drauf, heißt es, glaube an den Herrn Jesus Christus. Und jeder einzelne Element dieses Namens hat eine gewaltige Bedeutung. Jesus Christus ist der Herr, das bedeutet, er ist die Nummer eins, die Autorität in meinem Leben. Er hat es sagen, nicht mehr ich. Ja? Und das daran fehlt es bei vielen Leuten, die sich bekehren wollen und schon fünfmal bekehrt haben und nicht wiedergeboren sind, dass sie sagen, ja, also ich möchte schon mit Jesus leben, aber mein Leben will ich trotzdem selber noch bestimmen. Er kann nicht einfach mit mir machen, was er möchte. Gut, dann wartet der Herr, ja, aber dann kommt es nicht zur Wiedergeburt. Und das sind die Nöte, die oft da sind, dass wir uns schon gerne Jesus Christus als eine religiöse Versicherung unseres Lebens holen wollen, dass wir aber oft nicht bereit sind, den biblischen Preis zu bezahlen und dass sehr oft auch gar nicht mehr gepredigt wird. Ja? Und dann kommen halbe Bekehrungen zustande, die leider nicht zur Wiedergeburt, zu einem Leben in der Kraft des Heiligen Geistes durchdringen. Und das ist so schade, weil damit haben wir nichts davon. Wenn wir halb in der Welt leben und halb mit Christus, dann haben wir von gar nichts was. Ja, dann stecken wir mittendrin und eben diese ewige Rettung ist nicht gegeben. Und der Bekehrte, der Buße getan hat, er ist bereit, den Willen Gottes zu tun. Gehorsam. Das gehört mit zur Errettung und mit zur Umkehr, dass ich sage, ich will Gottes Autorität gehorchen, Gottes Gebote tun. Und das sind die Punkte, die eben oftmals nicht wirklich da sind. Und dann wundert man sich, warum Menschen immer wieder einen Ansatz machen und im christlichen Umkreis sind, aber nicht durchdringen zu einem klaren geistlichen Leben mit dem Herrn. Und das andere ist, vielleicht als letzter Punkt noch, Gesinnungsänderung bedeutet auch, ich verwerfe meine eigene Gerechtigkeit und bin bereit, von Herzen Gottes Gnade und Erlösung anzunehmen. Auch daran scheitert manche Wiedergeburt. Dass Menschen irgendwo die Gnade Gottes nicht so einfach annehmen können. Es kann doch nicht sein, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Ich bin so sündig und so verdorben, mir kann man gar nicht helfen. Wisst ihr, dass es stolz ist? Und eine sündige Herabminderung des Herrn Jesus? Er hat ein Sühnopfer vollbracht, das vor Gott so gewaltig ist, dass die schlimmsten Verbrecher der Weltgeschichte, ein Hitler und ein Stalin und ein Mao, in einem Moment von allen ihren Sünden gewaschen hätten werden können, wenn sie nur Buße getan hätten. Ja? Der Herr Jesus hat für alle Schuld der Welt bezahlt und es gibt niemand, der sagen könnte, ich bin der Sohn großer Sünder. Jesus Christus kann mich nicht retten. Ja? Wir sind manchmal zu stolz, die Gnade anzunehmen. Und auch das ist so eine Frage der Gesinnung. Ja, der nächste Punkt ist, Gott fordert uns auf, der Heilsbotschaft von Christus zu glauben. Das ist auch wieder so ein Begriff, den müssen wir vielleicht definieren. Was bedeutet denn Glaube? Vielleicht noch einmal diese Begebenheit von dem Gefängniswärter, der offensichtlich schon zur Buße gekommen ist. Und da sagt der Apostel Paulus, er fragt, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Das ist eine sehr gute Frage. Eine wichtige Frage. Und die Antwort ist in diesem Fall, das ist seelsorgerlich ganz unterschiedlich, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet. Ja? Da war der Glaube das entscheidende Kettenglied. Was heißt Glauben? Nun, das heißt ganz sicher nicht einfach nur, dass ich sage, ja, das Evangelium ist schon wahr. Also ich glaube mal, dass Jesus Christus wirklich gelebt hat, dass er am Kreuz gestorben ist. Ich glaube auch noch, dass er auferstanden ist, dass er der Herr über alles ist. Das kann ich alles bekennen mit einem intellektuellen Herzen. Ich habe keinen persönlichen Glauben. Glaube an den Herrn Jesus Christus bedeutet, ich vertraue mich dem Herrn Jesus völlig an. Glaube ist im Tiefsten ein völliges, ganzes Sich-An-Vertrauen. Dem Wort Gottes vertrauen, der Person des Herrn Jesus Christus vertrauen. Darauf kommt es an. Dass ich glaube, dass Gott wahrhaftig ist. Wisst ihr? Und das ist so, dass dieser Glaube sehr wohl in der Verantwortung eines Menschen steht. Wenn Gottes Wort befiehlt, glaube, dann können wir das auch. Ja? Und ich denke, eine Sache ist ganz wichtig beim Glauben, dass ich den Menschen, der mir eine bestimmte Botschaft bringt, für glaubwürdig einschätze. Ja? Wenn man zum Beispiel mir sagt, hier ist Feuer im Hochhaus ausgebrochen, retten Sie sich, gehen Sie so schnell wie möglich die Treppe runter und verlassen Sie dieses Haus. Ja? Da kann sein, der eine sagt, du spinnst, du willst wohl einen Witz reißen. Und der andere macht sich sofort auf und geht aus dem Haus. Ja? Und es ist die Frage, wie glaubwürdig halte ich den Boten, der mir etwas sagt? Und wie glaubwürdig halte ich die Botschaft? Und wenn wir Gott, den lebendigen Gott, für unglaubwürdig einschätzen, in dem, was er uns über den Herrn Jesus sagt, dann ist es eine schwerwiegende Sünde. Denn es gibt nichts Glaubwürdigeres als das Wort Gottes. Es gibt keinen glaubwürdigeren Retter als den Herrn Jesus, der nicht das Seine gesucht hat, wie die vielen religiösen Scharlatane und falschen Retter, sondern der sich selber hingeopfert hat, selbst für seine Feinde. Der alles getan hat, um immer niedriger zu werden, bis er an den untersten Platz für uns eingenommen hat am Kreuz. Dieser Herr ist glaubwürdig. Dieser Herr, wenn wir seine Rettungsangebot ablehnen, dann ist das schuldhaft. Dann sagen wir im Grund, ja, Jesus Christus ist nicht vertrauenswürdig, Gott ist nicht vertrauenswürdig, der mir diese Rettung anbietet. Und das ist Sünde. Ja, an dem Glauben hängt unser ewiges Leben. Johannes 3, Vers 36 lesen wir, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt oder wer sich weigert, dem Sohn zu glauben, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also das ist lebensentscheidend. Ich darf mich entscheiden, der Botschaft der Bibel Vertrauen entgegenzubringen. Und Christus, so wie die Bibel in mir offenbart, mich anzuvertrauen. Mit allem, Leib und Leben und alles. Ja? Das ist, denke ich, der Kern von biblischem Glauben. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir uns auch beschäftigen mit der Botschaft der Bibel, mit dem Herrn Jesus. Ich bin zum Glauben gekommen, als ich das Johannesevangelium gelesen habe. Und weil einfach durch Gottes Gnade mir so bewusst wurde, dieser Jesus Christus, der ist anders als alle Gurus und Weisheitslehrer, mit denen ich mich früher in meinen esoterischen Suchen beschäftigt hatte. Das Wort, das er spricht, hat so eine Kraft, so eine Wahrheit. Dem will ich mich anvertrauen. Ja, das hat Gott gewirkt Aber das war letztlich auch eine Verantwortung, nicht einfach zu sagen, ach, was soll das alles, das interessiert mich nicht. Gott will, dass wir uns seinem Sohn völlig anvertrauen. Ihm die Kontrolle über mein Leben zu geben, das ist damit beinhaltet. Ja? Genau diese Unterwerfung unter sein Herrsein, die wir vorher schon behandelt haben. Echter Glaube bedeutet Lebensübergabe. Nicht nur ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Aussagen über Christus, sondern ich muss sagen können, Jesus Christus ist mein Herr. Nicht nur er ist der Herr, sondern er ist mein Herr. Nicht nur er ist für die Sünden gestorben, sondern ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Ich habe ihn als Retter, als Erlöser persönlich für mich angenommen. Das ist dieser entscheidende Glaubensschritt. Und dann darf ich durch den Glauben in eine innige Lebensverbindung mit dem guten Hirten, dem Herrn Jesus, treten. Und das ist etwas so Kostbares, dass wir diesem Herrn vertrauen dürfen und dass wir erfahren dürfen, wie er unsere Gebete erhört, wie er uns führt, wie er uns treu ist in allen Herausforderungen. Das ist der Weg des Glaubens. Und ich möchte nur noch erwähnen, dass eben der Glaube auch bedeutet, dass wir an das ganze Wort Gottes glauben, dass es wahr ist. Heute wird auch oftmals so eine Bibelkritik mit Evangelisation vermischt, dass man sagt, naja, also die Bibel, die ist nur in den wichtigsten Heilsaussagen inspiriert und das andere ist Menschenwort. Und solche Botschaften sind nicht Botschaften, die zum rettenden Glauben führen. Ja? Wenn ich dem Herrn Jesus glaube, dann glaube ich auch der Bibel und ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Das gehört mit zum biblischen Glauben dazu. Ja, also der Glaube ist der Schlüssel zur Errettung. Durch den Glauben empfangen wir die Errettung, die Erlösung, die Begnadigung, die Vergebung. Alles wird uns durch den Glauben zuteil. Und wenn wir dann mit dem Herrn Jesus leben, dann geht es genauso weiter. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schau. Ja, also der Glaube ist nicht nur ein Punkt, wo ich anfange mit dem Herrn Jesus, sondern ich gehe im Glauben mit diesem unsichtbaren, verherrlichten, himmlischen Herrn weiter, bis hin zum Ziel der Ewigkeit. Dann wollen wir den dritten Punkt miteinander betrachten. Gott fordert uns auf, dass wir uns zu ihm und zu dem Herrn Jesus bekehren. Gut, es ist auch wieder so ein Spezialwort wie Buße tun, aber eigentlich heißt es nichts anderes, als dass wir umkehren zu Gott. Und das ist ein ganz sprechendes Bild. Das können wir hier, wenn wir hier in den Bergen wandern, vielleicht auch mal ausprobieren. Wenn wir einen Weg laufen und merken plötzlich, das ist der falsche Weg. Der führt hier irgendwo in die Höllenschlucht und da will ich eigentlich gar nicht hin. Dann kann ich nicht einfach den Weg weitergehen und hoffen, dass es irgendwo trotzdem nochmal ich ans Ziel komme, sondern was muss ich dann machen? Ich muss umkehren. Genauso, wenn ich zum Beispiel merke, hier zieht eine Gewitterfront auf, ja, und ich bin gerade auf dem Weg, vielleicht irgendwo eine Bergwanderung auf eine Bergspitze zu machen, dann muss ich umkehren. Ja, das heißt, ich muss wirklich genau wieder die andere Richtung gehen, als ich vorher gegangen bin. Und das heißt eigentlich Bekehrung. Dass da ein Punkt in meinem Leben ist, wo ich merke, wenn ich so weitermache, dann lande ich im Verderben. Und ich will nicht mehr länger diesen falschen Weg gehen. Ich entscheide mich hier und heute, umzukehren und festzumachen mit dem Herrn Jesus. Und ihr merkt schon, Bekehrung setzt eigentlich Buße voraus. Ja? Also man kann das ja nicht so genau trennen, aber man kann eines sagen, Buße ist oftmals ein Prozess, der über vielleicht Monate gehen kann oder vielleicht sogar noch länger. Dass Schritt für Schritt unser Denken über uns selber und Gott verändert wird durch die Bibel. Und Glaube ist auch ein Punkt, wo es vielleicht auch wachstümlich ist, aber Bekehrung ist auf jeden Fall eine Entscheidung, eine punktuelle Entscheidung, wo ich sage, jetzt will ich aufhören, meinen Sündenweg zu gehen, mein Eigenleben zu leben. Jetzt will ich den Herrn Jesus als meinen Herrn und Retter annehmen und mit meinen Sünden brechen. Ja? Also das ist sozusagen das, wo Glaube und Buße auf einen Punkt gebracht werden und verwirklicht werden. So würde ich das mal erklären, das ist die Bekehrung. Und auch das finden wir ganz klar in der Bibel, und zwar immer im Zusammenhang auch mit anderen Dingen. Apostelgeschichte 3,19 heißt es: So tut nun Buße und bekehrt euch. Oder Apostelgeschichte 3,26: Euch zuerst hat Gott, also seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt, umkehrt, aufhört damit. Also die Bekehrung ist ein Wendepunkt, ein entscheidender Wendepunkt in unserem Leben. Wir waren auf einem falschen Weg und wir haben uns entschieden, umzukehren und zu Gott umzukehren. Wir machen eine Kehrtwende, eine radikale Kehrtwende in unserem Leben. Wir finden schon im Alten Testament, Gott möchte, dass der Mensch sich bekehrt. Hesekiel 18, Vers 32: Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. So kehrt denn um, und ihr sollt leben. Jesaja 31, Vers 6: Kehrt um, ihr Kinder Israels, zu ihm, von dem ihr so weit abgewichen seid. Das ist unser Leben, das ist unsere Situation, wenn wir den Herrn noch nicht angenommen haben. Jesaja 44, Vers 22: Ich tilge deine Übertretungen wie ein Nebel und deine Sünden wie eine Wolke. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Ist es nicht herrlich? Das ist genau die Botschaft, die Gott auch im Neuen Testament gibt. Ich habe schon alles gemacht. Ich habe dich erlöst. Sieh den Herrn Jesus, der für dich am Kreuz gestorben ist. Und jetzt entscheide du dich. Kehr um. Ändere dein Leben radikal. Umkehr bedeutet Abkehr vom Bösen. Wir haben das vorher schon behandelt. Das bedeutet, dass wir brechen mit den Götzen unseres Lebens. Apostelgeschichte 14 sagt der Apostel Paulus: Wir verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja? Und der Herr Jesus sagt dem Apostel Paulus, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott. Ja? Eine Umkehr ist gefragt, eine Lebenswende. Ich könnte noch einige Stellen anführen, aber ich will hier Schluss machen. Bekehrung bedeutet Bruch mit dem Sündenleben. Das bedeutet, dass ich bereit bin, mit jeder Sünde zu brechen, sie dem Herrn auszuliefern und in der Kraft des Herrn zu überwinden. Bekehrung bedeutet eben auch, dass Jesus Christus von jetzt ab der Herr meines Lebens ist und ich nicht mehr mir selbst gehöre und nicht mehr für mich selbst lebe. Ja? Und das ist ganz entscheidend, ein Herrschaftswechsel. Vorher habe ich dem Satan gedient mit meiner Sünde und jetzt diene ich Gott. Und in Römer 6 wird ganz deutlich gesagt, wir sollen jetzt, die wir vorher Sklaven der Sünde waren, unseren Leib der Sünde zur Verfügung gestellt haben. Wir sollen jetzt unseren Leib dem Herrn Jesus Gott zur Verfügung stellen, um ihm zu dienen und Gerechtigkeit zu wirken. Das ist dieser Herrschaftswechsel, der notwendig ist. Ja? Bekehrung bedeutet auch, dass ich mich zu dem Herrn Jesus Christus bekenne. Das ist interessant, Römer 10, Vers 9: Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst vor anderen Menschen und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Es gibt manche U-Boot-Christen, die sich scheuen, den Herrn Jesus vor den Menschen zu bekennen und sich als Christen zu bekennen. Und es kann ein Grund sein, dass es nicht zur Wiedergeburt ist. Ja. Ich muss bereit sein, auch die Schmach zu tragen, den Spott, dass ich sage, ich gehöre zu dem Herrn Jesus. Ich folge ihm nach. Ja, und wenn diese Dinge vollzogen sind, Herzensumkehr, Glaube, Bekehrung, dann tut Gott ein Wunder. Und das kann nur Gott tun, da ist er souverän. Das ist nämlich die Zeugung aus Gott von neuem Leben. Das kann der Mensch nicht machen. Ja? Kein Mensch kann sich den Heiligen Geist selber einpflanzen. Ja? Und das ist ein komplexes Wunder, von dem wir im Grunde gar nicht alles wissen, müssen wir übrigens auch nicht. Ja? Wenn ein Mensch in der richtigen Herzenshaltung vor Gott kommt, wenn er umgekehrt ist, wenn er an den Herrn glaubt, wenn er sich bekehrt hat, dann wirkt Gott die Wiedergeburt. Er gibt uns seinen Geist in das Herz, er gibt uns eine neue Schöpfung, er zeugt uns von Neuem durch den Heiligen Geist, dass wir sagen können, jetzt sind wir Kinder Gottes, jetzt dürfen wir zu Gott Vater sagen. Und dann heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das ist Wiedergeburt. Das ist das Ziel, auf das Gott hinarbeitet mit uns. Das ist das Ziel, das wir auch haben sollten. Wir sollten gewiss sein können, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe Gewissheit meines Heils in dem Herrn Jesus. Ich weiß, dass meine Sünden vergeben sind. Und das ist dieser Punkt. Ja, vielleicht dazu auch ein paar Bibelstellen kurz erwähnt. Johannes 3, wir kennen das genau, die Worte des Herrn Jesus. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird oder von Neuem gezeugt wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann Johannes 1, Vers 11 bis 13, wo es von dem Herrn Jesus heißt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren oder gezeugt sind. Das ist das Entscheidende. Das ist ein Werk Gottes, dass wir in die innerliche Herzensverbindung mit dem lebendigen Gott kommen, dass der Geist Gottes in unserem Herzen einzieht, nicht nur an uns wirkt, sondern in uns wohnt und uns von da an leitet und antreibt und Kraft gibt. Ja? Und da heißt es eben im Rückblick 1. Petrus 1, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren oder von Neuem gezeugt, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Also zwei Dinge spielen bei der Wiedergeburt eine entscheidende Rolle. Das Wort Gottes. Deswegen ist es immer so schwierig, wenn Leute sagen, ja, da hat sich jemand bekehrt und ist gläubig geworden und hat noch nie irgendwas in der Bibel gelesen und es hat noch keine Verkündigung des Wortes Gottes stattgefunden. Ja, das muss man irgendwie zumindest ein Fragezeichen setzen. Und der andere Faktor ist der Geist Gottes. Ja. Diese beiden Dinge kommen zusammen und dann sind wir Kinder Gottes. Das heißt, wir haben eine innige Glaubens- und Herzensbeziehung zu Gott. Gott ist unser Vater geworden. Und es bedeutet auch, dass wir einfach durch die Kraft des Heiligen Geistes in einem neuen Leben wandeln können. Das heißt nicht, dass wir von da an sündlos sind. Es kann immer noch passieren, dass wir straucheln, dass wir ins Fleisch kommen, dass wir Irrwege gehen. Aber wir haben diese Beziehung zu dem Herrn Jesus und zu dem Vater im Himmel. Und der Geist Gottes leitet uns, bewahrt uns, führt uns. Das ist letztlich das Ziel Gottes für uns und das sollte auch unser Ziel sein. Und wenn wir mit dem Herrn Jesus leben als Wiedergeborene, dann gibt der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, wir haben Heilsgewissheit durch den Heiligen Geist. Das kann jemand verlieren, wenn er zum Beispiel Ungehorsamswege geht, Sünde in seinem Leben duldet. Ja? Dann kann es sein, jemand ist ein Kind Gottes, aber er hat das Zeugnis nicht. Aber in jedem Fall ist es wichtig, wenn wir dieses Zeugnis nicht haben, dass wir wirklich nicht ruhen, bis wir unser Leben mit dem Herrn Jesus so bereinigt haben, dass wir wirklich zur frohen Heilsgewissheit durchgedrungen sind. Ja? Zu dieser Wiedergeburt kommt man nicht durch irgendeine Handlung. Die Kindertaufe, das ist ja die grässliche Irrlehre der Kirchen. Durch die Säuglingsbesprengung kommt man zur Wiedergeburt, wird ein Kind Gottes und empfängt den Heiligen Geist. Das lehrt die katholische Kirche und die evangelische auch. Ja, das ist eine furchtbare Irrlehre, das stimmt natürlich nicht. Wir haben vorher gesehen, was es braucht, damit wir den Geist Gottes empfangen können. Und genauso wenig kann man sagen, das Wasser, die Erwachsenentaufe führt auch nicht zur Wiedergeburt, sondern sie ist das Zeugnis von jemandem, der schon wiedergeboren ist. Ja? Und genauso eben auch die Mitgliedschaft in der christlichen Gemeinde führt nicht zur Wiedergeburt. Man kann auch nicht sagen, dass Tränen oder irgendein Übergabegebet von sich aus zur Wiedergeburt führen. Ja? sondern eben biblische Umkehr, biblischer Glaube, biblische Bekehrung. Das führt ganz sicher zur Wiedergeburt. Gott ist treu. Er steht zu seinen Verheißungen. Und wenn ich vielleicht zum Schluss noch einige Probleme erwähnen darf, warum Menschen nicht zur Wiedergeburt durchbringen, warum Menschen manchmal da stecken bleiben und immer wieder nochmal eine Wiederholungsrunde drehen, ohne zur Heilsgewissheit durchdringen zu können. Ja, da möchte ich einfach ein paar Dinge noch erwähnen, die da eine Rolle spielen können. Zunächst mal ein Grundsatz. Es liegt nicht an Gott. Es liegt am Menschen, wenn jemand nicht durchdringt. Das Problem ist nicht, dass Gott untreu wäre. Gott ist treu. Er steht zu seinen Verheißungen. Er wird allen, die den Herrn Jesus in Wahrheit aufnehmen, auch dieses Anrecht geben, Kinder Gottes zu werden. Gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite sagt die Bibel uns etwas über unser eigenes Herz. Das hören wir nicht so gerne. Ja? Unser Herz ist listig, es ist trügerisch, unser Herz ist böse, unser Herz ist wetterwendig, unbeständig. Und es liegt meistens an unserem eigenen Herzen. Wenn wir sagen müssen, ich habe schon vielfach versucht, mich zu bekehren, es wird nichts draus. Das Gute ist, wir dürfen sagen, gib nicht auf und verlier nicht den Mut und nur nicht sagen, jetzt höre ich auf damit, jetzt gehe ich erst richtig in die Welt. Das wäre das Allerverkehrteste, sondern Gott ist gnädig und geduldig und er möchte, dass wir wirklich auch uns selber in seinem Licht prüfen und dass wir durchdringen zum Heil und zur Wiedergeburt. Aber der Mensch hat manchmal einfach gewisse Bedingungen nicht erfüllt und deswegen habe ich das so ausführlich versucht darzustellen. Zum Beispiel, wenn wir in Sünde verharren und Sünde verbergen. Es gibt manche Menschen, die kommen in die Seelsorge und sagen uns 25 Sünden und sagen, ich habe mich schon bekehren wollen, aber ich dringe nicht durch. Und dann betet man mit ihnen und sie dringen immer noch nicht durch. Und dann irgendwann, nach Leiden und mehreren Zerbruch und nach Monaten, kommen sie plötzlich mit ein paar ganz hammerharten Sachen raus, die sie vorher einfach nicht gesagt haben. Dann sagt man sich, kein Wunder hat unser Gebet nicht bewirkt, dass du durchgedrungen bist. Ja? Wir können nicht Dinge verbergen und zurückhalten vor Gott und hoffen, das wird schon in Ordnung gehen. Ja, wir müssen offenbar werden und manchmal muss jemand auch vom Menschen gewisse Sünden bekennen, damit er wirklich durchdringt zum Heil. Obwohl im Prinzip das Bekenntnis vor Gott ausreichend ist, aber manchmal ist es auch notwendig, vom Menschen das zu tun. Oder eben dieser Fall von den Leuten, die sagen, ich kann alle möglichen Sünden lassen, ich kann aufs Rauchen verzichten, aber diese Freundschaft mit dieser Frau, die werde ich weiter pflegen. Geht nicht. Wir können mit Gott nicht so umgehen. Ja? Dann wird es nichts. Wir müssen bereit sein, die Sünde zu lassen. Manche Menschen haben eine Reue über die Folgen von Sünde, aber sie haben noch nicht wirklich erkannt, dass Sünde böse ist vor Gott. Das ist auch ein Problem. Ja? Es gibt verschiedene Arten von Reue. Ja? Der Judas hatte auch Reue gezeigt, aber das war keine Reue zur Lebensumkehr. Ja? Dann eben genau der Punkt, dass man so diese ganze Lebensübergabe verweigert. Dass man sagt, ich will schon Frieden haben, Vergebung der Sünden, aber ich will nicht Jesus Christus mein Leben ganz übergeben. Ich will mindestens bestimmte Bereiche meines Lebens für mich selber haben, unter meiner Kontrolle. Ich denke, da gibt es kein Durchdringen zur Wiedergeburt. Gott sieht ja unser Herz, ob wir aufrichtig sind. Ja, das, was Gott erwartet, ist eine bedingungslose Kapitulation. Und das gefällt niemandem. Ja, man hätte viel lieber ehrbare Friedensbedingungen. Diesen Teil der Truppen darf ich noch behalten und diesen Teil des Landes darf ich noch behalten. Ja, ja, Gott sagt, du musst ganz kapitulieren. Aber das Herrliche ist, dann rettet er uns auch ganz. Ja, dann heimlicher Glaube, der sich schämt und Christus nicht bekennt. Das ist auch so eine Sache. Ja, was sagen alle meine Freunde und Freundinnen, wenn ich jetzt sage, dass ich an den Herrn Jesus glaube? Das ist manchmal auch bei Kindern und Jugendlichen ein Problem. Ja. Aber die Bibel sagt, bekenne. Stell dich dazu. Bekenne es öffentlich, dass du dem Herrn Jesus gehörst. Trage die Schmach. Es gibt Menschen, Sie haben Unvergebenheit, Groll und Auflehnung gegen Gott. Die sagen, ich hadere mit Gott über bestimmten Lebensführung. Das müssen wir genauso hingeben wie unser ganzes anderes Leben auch. Ja? Wir müssen uns beugen unter die Hand Gottes, auch wenn er uns vielleicht schwere Wege geführt hat in der Vergangenheit. Wenn wir verbittert sind und hadern und widerstreben gegen Gott, wie soll er uns seinen Geist geben? Er gibt seinen Geist übrigens denen, die ihm gehorchen. Steht auch in der Bibel. Ja. Dann gibt es auch mangelnde Gnadenerkenntnis. Es gibt manche Menschen, die verbohren sich in die Schlimme ihrer Sünden. Man kann sogar damit prahlen, wie viel Böses man getan hat und was für ein schrecklicher Sünder man ist. Aber man hat nicht die Gnadenerkenntnis, dass man merkt, ich darf zu dem Herrn Jesus kommen. Er hat alles für mich bezahlt, alles getan. Und dort darf ich loslassen und darf befreit sein. Ja? Also mangelnde Gnadenerkenntnis kann auch ein Grund sein, warum man nicht zur Wiedergeburt durchdringt. Und eben auch diese evangelikalen Schnellbekehrungen. Ja? Nimm Jesus in dein Leben auf, da wird gar nicht großes Wort gepredigt, es wird nicht die Kosten der Nachfolge vorgestellt. Das bringt auch manchmal enttäuschende Erfahrungen mit sich, wo man nicht die Wiedergeburt erfährt. Aber in dem allem, auch wenn es vielleicht wirklich so ist, dass der eine oder andere es schon öfters versucht hat und mutlos und resigniert ist, Gott ist barmherzig und er möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Herrlich, 1. Timotheus 2. Alle Menschen stehen da. Bist du da auch gemeint? 100%. Alle heißt alle. Ja? Und deswegen, Gott ist geduldig und barmherzig für den, der Not hat, für den, der kämpft, für den, der vielleicht resigniert ist. Aber mache ganze Sache mit Gott. Vielleicht haben diese Ausführungen dem einen oder anderen eine Hilfestellung geben können. Wo fehlt es bei mir? In der Herzensumkehr, in der Lebensübergabe. Und wenn wir auf die Bedingungen Gottes eingehen und das Wort Gottes ernst nehmen, dann antwortet er 100%. Und wir dürfen Frieden und Freude und die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Ich möchte schließen noch einmal mit dem Wort aus Jesaja 55, dieser wunderbaren Ermutigung für jeden, der noch ferne von Gott ist. Jesaja 55, Vers 6 bis 7. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Möge der Herr schenken, dass das jeder auch in diesem Raum erfährt, der es vielleicht bisher noch nicht erfahren hat. Und dass wir das auch weitergeben und Geburtshelfer sein können für suchende Menschen, die irgendwo stecken geblieben sind. Dass der Herr doch zu seinem Ziel kommt mit uns allen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Wollen wir dazu aufstehen?